Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu unserem Focus Europa Spezial. Heute am 2. August 2013. Am Mikrofon begrüßt euch Nils und wir sprechen heute über politisch motivierte Prozesse in Russland. Die Gewaltenteilung in den bürgerlichen Demokratien sieht die Justiz als dritte Macht neben der Gesetzgebung und der Exekutive. Die Bedeutung für eine Demokratie zeigt sich allenthalben. Zum Beispiel, wenn in Deutschland das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung kippt. Auch die Versuche von Autokraten wie Viktor Orban in Ungarn oder Silvio Berlusconi in Italien, die Macht der Justiz zu beschneiden, zeigen, dass die Korrektivfunktion der Judikative vielen Machthabern ein Dorn im Auge ist. In Russland hingegen scheint die Justiz momentan den Interessen Putins zu folgen. Nicht nur erscheint die Verurteilung des bekannten Putin-Kritikers Nawalny als politisch motiviert. Es laufen auch mehrere rechtlich äußerst fragwürdige Prozesse gegen weitgehend unbekannte Oppositionelle, die an den Massenprotesten gegen Putins Amtseinführung am 6. Mai 2012 beteiligt waren. Zwei Beiträge haben wir heute im Programm. Vor einigen Tagen wurde der bekannte Putin-Gegner Alexei Nawalny zu 5 Jahren Lagerhaft verurteilt. Der Prozess wurde international kritisiert, nicht zuletzt auch von Seiten der EU. Kurz darauf wurde Nawalny bis zum Revisionsverfahren auf freien Fuß gesetzt, kann nun sogar an den Moskauer Bürgermeisterwahlen als Kandidat teilnehmen. Über die politische Agenda Nawalnys und das Kalkül hinter seiner Freilassung sprachen die Kollegen von Radio Obscura in Berlin mit dem freien Journalisten Ulrich Heiden in Moskau. Der stellt unter anderem fest,
selbst in Russland werden andere Angeklagte kaum bekannt und versauern im Gefängnis oder in der Untersuchungshaft, genauer gesagt.
Diese anderen Angeklagten sind Thema eines Interviews mit der Journalistin Ute Weinmann in Moskau. Diese beobachtet die Prozesse gegen Menschen, die am 6. Mai 2012 gegen die Amtseinführung Putins demonstriert hatten. Ihnen wird Gewalt gegen Polizeibeamte und sogenannte Aufwiegelung zu Massenunruhen vorgeworfen. Warum die Angeklagten trotz fehlender Beweise mit einer Verurteilung rechnen müssen, erfahrt ihr im zweiten Beitrag. Die Musik heute ist wie üblich GEMA-frei und kommt von der Moskauer Gruppe Distemper. Seit einiger Zeit erscheint Alexei Nawalny in den hiesigen Medien als der neue Stern am russischen Oppositionshimmel. Kürzlich wurde Nawalny zu 5 Jahren Haft in einem Arbeitslager verurteilt, unter dem Vorwurf, eine Menge Holz aus einem Forstbetrieb gestohlen zu haben, um sich daran zu bereichern. Fast alle Beobachterinnen sowie die Europäische Union halten die Anklage für politisch motiviert. Bis zum Berufungsverfahren wurde Nawalny jedoch auf freien Fuß gesetzt und wird nun auch an den Moskauer Bürgermeisterwahlen teilnehmen. Was hinter der überraschenden Freilassung steckt und über die offenen nationalistischen Töne Nawalnys und seine sonstige Agenda, sprach Radio Obscura mit dem Journalisten Ulrich Heiden, der seit 20 Jahren in Moskau lebt.
Ulrich, vielleicht mal eine blöde Frage zum Anfang, aber glaubst du, dass der Prozess gegen Alexei Nawalny politisch motiviert war?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht die Möglichkeiten hatte, dass bis ins Detail durchzuprüfen, also mir selbst Dokumente anzugucken, aber nach allen Berichten, also von nicht nur von westlichen, sondern auch von also kritischen russischen Journalisten, vor allen Dingen ist es eben, wie man in Russland sagt, eine fabrizierte Anklage. Ich meine, es gibt natürlich Russland-Freunde, die sagen, also das ist Quatsch, der ist wirklich, also kriminell, hat wirklich mit Holz gehandelt und hat da Geld zur Seite gebracht. Aber bei diesen politischen Opponenten des Kreml ist es eben so, dass da eben die Macht sehr schnell ist mit solchen Vorwürfen der Korruption. Und das ist eben auffällig, dass Leute, die aus dem Umkreis des Kremls kommen, die aber auch mit Korruption zu tun haben, dass die also auf freiem Fuß noch sind, wie zum Beispiel der Verteidigungsminister Serdjukov, gegen den wegen viel größeren Summen ermittelt wird. Also der ist immer noch auf freiem Fuß und man wagt nicht, ihn, mal sagen, in Haft zu nehmen, weil er wahrscheinlich einfach eine wichtige Figur war für Russland. Ne? Ich meine, bei Nawalny ist es einfach so, dass ein Hauptbelastungszeuge ist einer, der da in diesen Handel verwickelt war mit Holz, und der hat ihn also belastet, und es ist einfach schwer nachzuprüfen.
Für mich hat das einen kleinen Beigeschmack, auch weil Nawalny bekannt geworden ist mit so einer Webseite, die er mit initiiert hat, Rospil heißen die, und wo es eigentlich darum ging, dass man so Korruption aufdecken will, und die auch relativ erfolgreich war, soweit ich weiß, weil die haben wohl echt einige Aufträge sozusagen, die öffentlich vergeben worden sind, sozusagen aufdecken können, dass es da Korruption gegeben hat und die auch eingestellt worden sind. Hier in Deutschland oder überhaupt in Westeuropa, wenn man das ein bisschen guckt, wird ja Nawalny immer als einer der wichtigsten Oppositionellen in Russland genannt. Und kannst du mal sagen, warum das so ist, dass der hier im Westen so wahrgenommen wird, und was der eigentlich in Russland so verkörpert, wer den da so gut findet?
Naja, er ist einfach der fähigste, einer, sag ich mal, neben Sergei Udalzow in der linken Front ist Nawalny eigentlich der fähigste Redner. Und er hat eben, sag ich mal, das Plus, muss man leider sagen, in Russland, also wo die Menschen sehr patriotisch gestimmt sind und manchmal vielleicht so auch zu patriotisch, dass er eben, mal sagen, auch offen ist gegenüber nationalistischen Stimmungen und sogar an russischen Märschen sich beteiligt hat. Also er bedient, mal sagen, viele Bedürfnisse, einmal aus dem nationalistischen Lager, die auch sich an den Protestdemonstrationen beteiligt haben, jetzt vor 2 Jahren. Er bedient die vor allen Dingen natürlich die Kritik der Liberalen, vor allen Dingen in Russland und Petersburg und anderen großen Städten, an der Korruption von Spitzenbeamten. Das ist sozusagen sein politischer Schwerpunkt. Und wo er eben keine Aussage zu macht, das sind eben soziale Themen, die aber auch, sag ich mal, die Mittelschicht, vorwiegend die Mittelschicht, die auf die Straße gegangen ist, nicht so stark interessiert. Und ja gut, also diese Mischung aus, er kann, mal sagen, mehrere politische Spektren ansprechen mit dieser Korruptionsfrage, er kann sehr gut reden, er hat eine sehr gute, mal sagen, politische Technologie, das heißt, er macht schlagkräftige Slogans, er hat nicht nur eine Website, Rospil, also wo die Korruption, sag ich mal, aufgelistet wird, und Fälle, wo Beamte einfach, wenn sie einen Auftrag annehmen oder vermitteln, dann wird erstmal 20% geht erstmal in die Tasche des Beamten, bevor überhaupt der Kinderspielplatz gebaut wird. Also sowas hat er dann eben chronologisch alles genau aufgeführt. Es gibt eine zweite Website, die beschäftigt sich mit Straßenbau. Da werden Fotos eingeliefert, wo Leute schildern, wie also in ihren Städten viele Löcher sind in den Straßen, wo nichts getan wird und so weiter. Also er macht das wahnsinnig volksnah. Er hat eine Sprache, die von den Leuten verstanden wird. Er redet nicht wie so ein abgestandener Politiker, Bürokrat. Und das macht ihn eben wahnsinnig attraktiv. Und ich meine, er benutzt wahnsinnig harte, also in Russland ist die politische Kultur ist eben sehr zugespitzt. Also man sagt eben nicht, wir fordern ein Untersuchungsverfahren, wie man das in Deutschland sagen würde, sondern auf Demonstrationen wird dann eben gebrüllt, Putin ist ein Räuber, ab mit ihm ins Gefängnis. Und ich meine, wenn das sozusagen ein bekannter Oppositioneller von der Bühne vor 10.000, 20.000 Menschen sagt, dann hat das irgendwie schon eine starke Wirkung, also nicht nur für die Beteiligten an der Protestkundgebung, sondern auch für die ausländischen Fernsehkanäle, die da mit ihren Kameras dabei sind. Und leider, die ausländischen Berichterstatter haben sich eben voll auf diesen Nawalny konzentriert, und viele ganz einfache Anti-Putin-Demonstranten, die jetzt konkret auch vor Gericht stehen, also über 20 junge Leute, unter ihnen ein Antifaschist, Alexei Gasparov, die sind eigentlich kaum bekannt, weil alles sich immer auf diesen Nawalny konzentriert. Also sobald irgendwie in Moskau eine Kundgebung ist und da taucht Nawalny auf, also es ist wie so ein Magnet, dann stürmen alle zu ihm, und also alle anderen, auch Opfer sag ich mal, der staatlichen Repression, die sind nicht bekannt dadurch. Und selbst in Russland werden andere Angeklagte kaum bekannt und die versauern im Gefängnis oder in der Untersuchungshaft, genauer gesagt.
Du hast schon gerade gesagt, wie wird denn der wahrgenommen in Nawalny in Russland? Also hier im Westen ist das so immer, ja, die große Strahlkraft oder so. Aber nun weiß man ja, bis sowas auf Echo Moskwa jetzt so für den Rundfunkbereich oder Novaya Gazeta, die ja auch sehr kritisch berichten, gibt es ja kaum sowas wie, ja, landesübergreifende Medien, die irgendwie über die Opposition berichten, vielleicht noch Kommersant oder sowas. Wie wird der denn in Russland so wahrgenommen von der Bevölkerung?
Also das ist so, es gibt jetzt eine neueste Erhebung von einem, sag ich mal, staatlich finanzierten Meinungsforschungsinstitut CIOM. Die haben errechnet, dass 50% der Russen schon mal was von Nawalny gehört haben. 30% wissen genauer, wer das ist. Und das ist für russische Verhältnisse schon relativ viel. Also er hat eigentlich durch die großen Protestdemonstrationen der letzten 2 Jahre, die aber jetzt im letzten Jahr sehr stark abgenommen haben, und jetzt wieder ein kleiner Schub durch diesen Prozess in Kirov, hat er schon, mal sagen, eine ziemlich hohe Bekanntheit und wahrscheinlich kann man einfach so sagen, die höchste Bekanntheit überhaupt eines russischen Oppositionellen. Wobei man natürlich sagen muss, das sind eigentlich immer nur kleine Nachrichtenschnipsel, die im russischen Fernsehen über ihn auftauchen. Natürlich wird so ein Mann, der so radikal gegen den Kreml auftritt, dem billigt man nur das Allernötigste zu. Wenn also zum Beispiel der Kirov-Prozess, wenn das Urteil da gesprochen wird, wo er dann verurteilt wurde zu über 5 Jahren Arbeitslager, das ist dann sozusagen mal sagen so kleine Informationsblitze, aber die meisten Russen lesen auch keine Zeitung, die gucken ins Internet oder sie gucken eben die staatlichen großen landesweiten Kanäle wie Pervy Kanal, Russia, also Russia Adin oder NTV, und da kommt er dann eben schon mal vor, aber eben doch selten. Und also das kann man nicht mit deutschen Verhältnissen vergleichen, wo doch über Oppositionelle schon etwas häufiger berichtet wird, ist zumindest mein Eindruck.
Opposition, Nawalny, hier so ein Beigeschmack, der hier auch mal hängen bleibt, auch teilweise in den linken Medien, sofern sie dann drüber berichten. Es sind ja nicht viele, die mal genauer hingucken, was auch bei den Protesten damals passiert ist nach der Wahl, wer denn da so unterwegs war. Hier fällt Nawalny mir immer durch auf, wir hatten es ja schon gesagt, durch so ultra krasse nationalistische Sprüche. Also unter anderem, dass er halt Kaukasier, die ja so, ja, das neue Feindbild des Schlechten schlechthin in der zusammengebrochenen Sowjetunion und Russland halt sind. Wie ist denn das? Wie kann man denn seinen Nationalismus einschätzen? Oder kann man das überhaupt?
Naja, er hat praktisch, er ist vor 4, 5 Jahren, war er noch Mitglied der linksliberalen Partei Jabloko. Da hat er sich irgendwie böse, so also mit anti-georgischen Sprüchen gegen eine Mitarbeiterin geäußert. Er wurde dann rausgeschmissen, weil er generell von den Jabloko-Leuten als Nationalist eingeschätzt wurde. Dann hat er so eine eigene Partei gegründet, Narod, also das war so eine ultranationalistische Partei, die aber nicht groß bekannt wurde. Dann wurde er im Internet bekannt durch ein Video, wo er Islamisten, wo er gesagt hat, die kann man nicht mit der Fliegenklatsche bekämpfen, die muss man also gleich mit der Pistole niederschießen. Dann sieht man ihn, wie er mit so einer Pistole fuchtelt. Und ich meine, kurz danach, also praktisch wenige Monate danach, ging dann diese Protestbewegung los in Russland im Dezember 2011. Also zu den Wahlfälschungen, die da angeklagt wurden, von mindestens 100.000 Leuten, die in Moskau auf der Straße waren. Und da war denn Nawalny schon so bekannt, auch vor allem durch seine Antikorruptionsarbeit, dass er dann da gleich der Hauptsprecher war und sich dann überhaupt nicht zur nationalen Frage geäußert hat, sondern nur über Korruption und über Wahlfälschung gesprochen hat. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Er hat eigentlich die letzten 2 Jahre, hat er sich da sehr stark zurückgehalten. Er hat jetzt im Wahlkampf gesagt, er hat drei Wahlkampfschwerpunkte. Also er hat einmal gesagt, als erstes Visa-Zwang für Gastarbeiter aus Zentralasien. Das zweite ist, dass er sich um, also das sind noch 2 andere Punkte, die mit Kommunalpolitik zu tun haben, die er zu den Hauptthemen erklärt hat. Aber diese Forderung von ihm, die er jetzt im Wahlkampf aufstellt, Zuzugsperre für, also Visa-Zwang für die Gastarbeiter aus Zentralasien, die bisher immer noch ohne Visa einreisen können. Das muss man einfach sehen, das ist eine Forderung, die wird eigentlich vom großen Teil der Moskau vermutlich, also ich, wenn ich unterstütze, zumindest sympathisch gesehen, weil die Leute hier, mal sagen, einfach in einer Angststimmung sind, weil eben alle, sag ich mal, schlecht bezahlten Arbeitsplätze werden sehr großer Teil eben von Billigarbeitern aus Zentralasien, die für 400 Euro im Monat arbeiten, auf die schwersten Arbeiten machen. Und das läuft alles schwarz eigentlich. Ein Drittel der Löhne zweigen sowieso Beamte ab. Also ein schlimmer Sektor. Und natürlich ist es so, dass die Moskauer, die wissen, dass das ein völlig unkontrollierter Arbeitsmarkt ist, wo diese Gastarbeiter eingesetzt werden. Deswegen sind nicht alle bereit, Nawalny zu folgen, weil sie natürlich auch wissen, dass es ein, also viele ahnen zumindest und haben davon gehört, dass er ein Typ ist, der die Sachen zuspitzt und zu sehr zuspitzt, wie es für Russland einfach schädlich ist, weil es ist nun mal ein multinationales Land und selbst wenn es solche Differenzen zwischen Russen und Kaukasien oder Zentralasiaten gibt, ist nicht jeder bereit, gleich auf den nationalistischen Zug zu springen oder so einen Mann zu wählen. Also vielleicht so als Kläffer am Rande kann man ihn dulden, so wie auch Schirinowski früher. Der hat man so über den geschmunzelt und gesagt, der sagt die Wahrheit, der hält sich nicht an die Politcorrectness, aber dass man ihn nun wählt als Bürgermeister, also das halte ich für ausgeschlossen. Die Meinungsumfragen geben Nawalny zurzeit zwischen 9 und 14%. Manche sagen, also Ziom, das Institut sagt, er hat maximal 20% Stimmen kann er kriegen, aber nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum der regierende Bürgermeister Sobyanin überhaupt sich auch selbst dafür eingesetzt hat, dass Nawalny kandidieren darf, weil er eben vermutlich sich verspricht von der Teilnehmer Nawalnys, dass die Wahlen generell dann als demokratisch und interessant auch für Wähler dastehen, mehr die Wahlbeteiligung steigt und im Ausland man besser über Russland denkt. Das ist praktisch schon ein politisches Kalkül, was dahinter steckt.
Zum Abschluss ganz kurz noch, Ulrich, du hast es ja schon gesagt, der ist ja im Wahlkampf sozusagen freigelassen worden, einen Tag nach diesem Schuldspruch jetzt, mehr oder weniger unter Vorbehalt. Bürgermeisterwahlen sind bald in Moskau. Was denkst du denn, du hast schon gesagt, es wird nicht sehr hoch sein, auch die Chance für ihn bei den Wahlen viele Stimmen zu gewinnen ist nicht sehr groß. Wird er denn überhaupt mitmachen können, den Wahlkampf jetzt nach diesem Urteilsspruch?
Ja, ja, er hat schon praktisch unmittelbar, also am Freitag war das, als er vorläufig freigelassen wurde in Kirov, hat er erklärt, der Wahlkampf geht weiter. Und am Sonntag, als er dann in Moskau ankam mit dem Zug, wurde er von 1000 Menschen auf dem Jaroslawski-Bahnhof empfangen unter lautem Jubel. Und da hat er gleich eine Rede gehalten. Das war fast so wie Lenin, als der in Petersburg ankam, da 1917, wann das war. Und hat gesagt, also wir sind eine starke Volksbewegung, wir schaffen es, ich danke euch. Und er hat den Leuten Mut gemacht. Und jetzt geht es schon los. Also wenn man auf seine Webseite geht, können auch die Hörer jetzt mal gucken. Nawalny.ru, da sieht man dann Nawalny im schwarzen Anzug. Nicht mehr als Straßenkämpfer, sondern schon als etwas biedereren Outfit. Und man sieht dann auch Fotos vom Wahlkampf, also von den von so Stellwänden, die in Moskau aufgestellt werden, wo ein Infomaterial verteilt wird und so weiter. Also das geht voll los. Er hat einen Stab, also im Zentrum von Moskau, die arbeiten da rund um die Uhr und entwickeln Slogans und alles Mögliche. Also die sind da sehr aktiv und man hört, dass eben nicht nur einfache Moskauer oder Russen da Geld spenden, sondern eben auch offenbar einige Unternehmer und die sich von Nawalny was versprechen.
Während die internationale Presse den Prozess gegen den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny verfolgt, laufen in dessen Schatten noch verschiedene weitere Prozesse gegen Oppositionelle. Diese Prozesse beziehen sich vor allem auf die Proteste anlässlich Putins Amtseinführung am 6. Mai 2012. Damals hatten Hunderttausende gegen Wahlfälschungen und gegen den Präsidenten protestiert. Dabei kam es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Anlässlich dieser Proteste läuft seit diesem Juni ein politischer Prozess gegen 12 Oppositionelle, denen Gewalt gegen Polizisten und sogenannte Aufwiegelung zu Massenunruhen vorgeworfen wird. Warum die Angeklagten mit einer Verurteilung rechnen müssen und über die Unterstützung für die Gefangenen sprachen wir mit der Journalistin Ute Weinmann aus Moskau. Seit Anfang Juni läuft in Moskau ein Prozess gegen 12 Oppositionelle, die an den Protesten gegen Wahlmanipulation Anfang 2012 beteiligt waren. Die Anklagepunkte lauten Aufruf zu Massenunruhen und Gewalt gegen Staatsbeamte. Was wird denn den Angeklagten konkret vorgeworfen?
Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige, denen wird tatsächlich der Aufruf zu Massenunruhen vorgeworfen. Anderen wird vorgeworfen, sie hätten Toiletten umgeworfen oder sie hätten ein Stück Asphalt aus dem Boden rausgerissen und dadurch den Asphalt beschädigt. Anderen wird vorgeworfen, sie hätten Polizisten angegriffen oder mit Asphalt oder Steinen beworfen. Es hängt von jedem konkreten Fall ab.
Es gibt aber dennoch einen Prozess gegen 12 Personen jetzt, ne? Und das sind ganz unterschiedliche Anklagepunkte.
Bei 12 Personen ist der Prozess zusammengefasst worden. Es gibt noch etliche andere, die werden in Extraprozessen abgeurteilt.
Du hast den Prozessverlauf jetzt ja auch beobachtet und du bezeichnest den Prozess als Teil der demonstrativen Bestrafung. Warum?
Das ist eine vorgezogene Bestrafung, demonstrativ, denn den Angeklagten werden kaum Rechte zugestanden. Jeder Einspruch oder fast jeder Einspruch wird abgelehnt. Sie sitzen zu 10, also im Augenblick werden 12 Personen abgeurteilt. Im großen Prozess sind 2 Frauen dabei, die nicht im Glaskasten oder Käfig sitzen müssen. Die Männer müssen alle zusammengepfercht in einem Glaskasten sitzen. Ein Verurteilter oder noch nicht Verurteilter, aber womöglich dann eben doch Verurteilter, erblindet. Ja, er sieht immer schlechter. Das ist bekannt. Es werden Videos vorgezeigt und er dann wirft ein, dass er diese Videos gar nicht sehen kann. Jetzt wird die Frage gestellt von der Richterin, ob sich die Angeklagten auf dem Video selber erkannt haben. Jetzt kann diese bestimmte Angeklagte eben sich nicht erkennen, weil er das Video gar nicht sehen kann. Ja, das wird alles nicht zur Kenntnis genommen. Also das wirkt alles wirklich wie ein Schauprozess.
Es sind auch Sachen dabei, wie dass sie keinen Kontakt während des Prozesses zu ihren Anwältinnen haben. Das ist ja nun rechtsstaatlich ausgesprochen bedenklich.
Genau, es ist so, dass die beiden Frauen das Recht haben, mit den Anwälten an einem Tisch zu sitzen. Die anderen, die im Glaskasten sitzen, haben die Möglichkeit, mit ihren Anwälten zu kommunizieren, nicht während des Prozesses, weil jetzt hat sich ein bisschen aufgelockert, aber am Anfang hat die Richterin den Kontakt regelrecht unterbunden, obwohl es eigentlich in russischen Strafprozessen so üblich ist, dass die Anwälte zu dem Glaskasten oder wenn es kein Glaskasten ist, dann in den Käfig, also die Angeklagten sitzen normalerweise in einem Käfig. Normalerweise dürfen die Anwälte herantreten und sich beraten, aber in dem Fall versucht die Richterin das regelrecht zu unterbinden.
Du hast ja auch deutlich gemacht, dass die Zeugen der Anklage relativ problematisch sind, sich nicht erinnern wollen, mauern. Wieso steht trotzdem quasi die Verurteilung schon fest?
Es ist sehr deutlich, dass es ein Abschreckungsprozess ist. Ja, und ein Abschreckungsprozess funktioniert nur, wenn es zu Verurteilungen kommt. Es sind bisher nur 2 Personen, die auch wegen des 6. Mai angeklagt worden sind, verurteilt worden. Aber da kam es zu Haftstrafen. Insofern ist damit zu rechnen, dass es jetzt auch eine Haftstrafe geben wird. Das Grundproblem in diesem Prozess ist ja, es geht um Massenunruhen, vermeintliche. Ja, juristisch ist dieser Vorwurf überhaupt nicht haltbar, denn nach dem russischen Strafgesetzbuch müssen bei Massenunruhen Waffen zum Einsatz gekommen sein. Und ist ein Stück Asphalt eigentlich keine Waffe. Allerdings in einem anderen Prozess, wo der Angeklagte zu 4,5 Jahren verurteilt worden ist, wurde festgehalten, es hätte sich um einen Massenprozess gehandelt. Jetzt war das Problem, diese Person wurde eben in einem extra Prozess abgeurteilt und sozusagen dadurch, dass er seine Schuld eingestanden hat, ging es gar nicht um diese Massenunruhen als solche. Das heißt, die wurden vor Gericht bisher eigentlich nicht verhandelt. Aber durch das Urteil steht jetzt fest, dass es Massenunruhen gegeben hat, obwohl wir sagen, genau dieser Tatbestand im Grunde genommen nicht auseinandergenommen worden ist vor Gericht. Und insofern ist schon klar, es gibt Massenunruhen. Es handelt sich um Massenunruhen. Das heißt, der Grundvorwurf, der steht schon. Der ist im Grunde genommen, obwohl er nicht bewiesen ist juristisch, ist er trotzdem indirekt bewiesen dadurch, dass es schon ein Urteil gibt deswegen. Und das heißt, es gibt eine Vorverurteilung.
Anlässlich des Urteils gegen Nawalny sind tausende Menschen in Russland gegen die Justizwillkür auf die Straße gegangen. Gibt es denn eine Art Soli-Bewegung jetzt auch für die Angeklagten des Prozesses wegen der sogenannten Massenunruhen?
Es gibt eine Soli-Bewegung, es gibt das Komitee 6. Mai, das sich kurz schon nach der ersten Verhaftung gegründet hat. Sie versuchen, Gelder zu sammeln, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, immer mal wieder Demonstrationen bzw. eher Kundgebungen zu organisieren. Es ist auch schwer, Demonstrationsgenehmigungen zu bekommen. Manchmal, das ist so eine spezifisch russische Form, werden Einzelkundgebungen durchgeführt, wofür man keine Genehmigungen einholen muss. Es ist halt eine Person steht mit einem Plakat da. Es gibt auch noch andere, kleinere Gruppen, auch noch für einzelne Verhaftete, wie zum Beispiel Alexei Gaskarov, der letzte, der festgenommen worden ist im Rahmen dieser 6. Mai-Unruhen. Er wurde erst im April festgenommen. Was auch wichtig ist oder was auch ein Teil der Soli-Bewegung ist, es wird dazu aufgerufen, den Gefangenen Briefe zu schreiben. Das geht inzwischen, man kann per Mail Kontakt aufnehmen, wobei das während dem Prozess natürlich insofern schwierig ist, denn während der Prozess ist es ja so, die Angeklagten werden früh aus dem Bett geholt, verbringen viele Stunden in den Transportbussen oder in irgendwelchen Kammern. Das heißt, für die ist tatsächlich der Außenkontakt schwierig, aber wer in Untersuchungshaft sitzt und die Möglichkeit hat, Kontakt aufzunehmen nach außen, ist sozusagen auch ein wichtiges Solidaritätszeichen. Und das läuft auf der Ebene eigentlich relativ gut, aber die Öffentlichkeitsarbeit ist an sich sehr, sehr schwach ausgeprägt, weil sie von einigen Medien regelrecht boykottiert wird. Also es scheint sowas zu geben wie eine innere Zensur bei einigen, selbst mehr oder weniger oppositionellen Medien.
Worauf führst du das zurück?
Naja, es ist ja relativ offensichtlich, dass diese Demonstration, wo es ja eben zu Zusammenstößen kam mit der Polizei, was Besonderes sind. Also unterscheidet sich von den anderen Massendemonstrationen des letzten Jahres. Dadurch, dass diese Demonstration stattgefunden hat an dem Tag, bevor Putin wieder ins Präsidentenamt eingeführt worden ist. Und man muss davon ausgehen, dass dann die Direktive von ganz oben kommt. Ja, viele Medien wollen sich eben, oder hinter den Medien stehen ja auch immer ganz konkrete Geschäftspersonen, wollen sich Schwierigkeiten ersparen.
Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat ja angekündigt, den Prozess gegen Nawalny weiterhin aufmerksam zu verfolgen. Gibt es denn auch internationale Aufmerksamkeit jetzt für die anderen Prozesse?
Relativ wenig. Das hat spät angefangen. Etwa genau ein Jahr nach der Demonstration am 6. Mai hat eine unabhängige Expertenkommission hier in Moskau, eine russische, ihre Ergebnisse vorgestellt. Und kurz daraufhin hat sich auch das Europaparlament zu Wort gemeldet. Aber es wird beobachtet, was passiert in diesem Prozess. Aber das hat erstmal keine großen Folgen in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit. Und mein Eindruck ist auch so, dass dieser Prozess viele Fragen aufwirft. Ne? Was sicherlich auch daran liegt, dass wenn es zu Zusammenstößen mit der Polizei kommt, stellt man sich in Deutschland ja auch immer die Frage, wer ist daran schuld? Das ist ja immer eine sehr, sehr heikle Frage. Ja, dann kennt niemand die Verurteilten oder die angeklagten Personen. Die meisten sind unbekannt. Ja, darunter sind Linke, darunter sind Personen, die waren vorher noch nie auf einer Demonstration. Also für einige war es wirklich die erste, allererste Demonstration in ihrem Leben. Ja, und für unbekannte Menschen setzt man sich eben nicht so gerne ein, wie für einen Politiker, der im Augenblick in Deutschland oder im Westen wirklich regelrecht gehypt wird, ja, und auch in Teilen wirklich unkritisch betrachtet wird.
Du hast gesagt, das Europäische Parlament hätte sich zu Wort gemeldet. Jetzt wäre die Frage, könnten die noch mehr machen?
Sicherlich könnten sie noch mehr machen. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch aus anderen Prozessen, dass der Einfluss des Westens gering ist. Also ich meine, wenn hier eine Verurteilung stattfinden soll, dann wird sie stattfinden. Aber auf der anderen Seite ist es, denke ich, wichtig, dass man hier sieht, wie in anderen Ländern reagiert wird. Also ob es Solidaritätsbekundungen gibt oder ob es keine Bekundungen gibt. Und es kann sich im Zweifelsfall auch auswirken auf die Höhe des Urteils. Das ist natürlich Spekulation, dennoch finde ich es sehr wichtig zu zeigen im Ausland, es gibt hier Prozess, es gibt Personen, die werden deswegen völlig unschuldig abgeurteilt und es ist offensichtlich, dass es eine Tendenz gibt, dass eben nur bestimmte Prozesse beobachtet werden vom Westen aus.
Soweit aus Moskau die Journalistin Ute Weinmann. Das war das Fokus Europa Spezial zu den politischen Strafprozessen in Russland. Verantwortlich für die Sendung war Nils und er wünscht noch einen schönen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.